Julian Reasen auf den ersten Pfosten. Yes. Tor! Und die 49, Reggiani macht sein erstes Tor, sein erstes Bundesliga-Tor. Ach, wie schön!
In der 59. Minute ist es passiert. Luca Reggiani und alle rennen raus, alle rennen zu ihm.
59. Spielminute.
Jawohl, stimmt. Überragender Jubellauf übrigens auch von Luca, fand ich, oder Danny?
Absolut, eben weil es irgendwie nicht so durchchoreografiert ist, wie es heutzutage viele machen. Das war einfach pure Freude, wo der Junge gar nicht wusste, wohin damit. Also das Gefühl, wo muss ich hinlaufen?
Wir dürfen festhalten, endlich mal ein Fußballer, der sich vorher nicht überlegt hat, wer
schön,
jubelt.
Schön, ne? Einfach nur schön.
Ja. Ja. Den jungen Mann kriegt ihr hier gleich noch im Interview, übrigens genau wie Nico Schlotterbeck. Aber es war ja so viel mehr los an diesem BVB-Wochenende. Die Handballerinnen holen nach 29 Jahren mal wieder den DHB-Pokal nach Dortmund. Und noch was.
Ja, die Fußballerinnen sind nach einer langen Winterpause wieder in die Liga gestartet. Und zwar direkt mit einem Erfolg. Und gleich kommt auch noch Rita Schumacher zu uns ins Podcast-Studio. Also würde ich sagen, freut euch auf einen prallvollen Wochenendrückblick.
Genau, mein Name ist Christoph Böckamp.
Und ich bin Danny Fritz. Los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, eigentlich würden wir jetzt ja immer mit Fußball-Bundesliga starten und ich weiß, viele von euch freuen sich drauf, aber wir stellen heute einfach mal Handball an die Eins, denn ich finde, das haben sie sich verdient, oder?
Absolut, ohne Diskussion.
Ich glaube, ganz Borussia Dortmunds Geschäftsstelle hing am Ticker am Samstag und am Sonntag. Schaffen sie es ins Finale?
Ich habe sogar geguckt. Es gab, auf DF1. Ich habe sogar auf meinem Handy war es, also weil ich war auf dem Kindergeburtstag, aber ich sage, ich muss das gucken, weil da bin ich zu sehr auch emotional, genau wie es bei Olympia ist und so. Wenn ich weiß, da ist eine Dortmunder Mannschaft im Finale, dann will ich das. Ich will live dabei
sein. Aber dann können wir ja sagen, es war wirklich ein mitreißendes Finale.
Ja,
ne?
Total. Ja.
Also niemand ist davon geeilt, sagen wir es mal so.
Nee, also ein Stück weit zur Pause war ich schon so, das wuppen sie. So. Und dann plötzlich waren sie auf einem Tor dran. Aber das dann siehst du auch einfach, gut, wer sich im Handball auskennt, der weiß, das du kannst dir nie sicher sein.
Ja, ja.
Und plötzlich so, oh, holala. Aber auch da, finde ich, hast du dann auch gerade im zweiten Durchgang gesehen, was für eine klasse Mannschaft wir einfach haben, die dann komplett trotzdem ruhig geblieben sind und das am Ende dann auch wirklich auch verdient, dürfen wir auch sagen, mitreißen, aber auch schon hoch verdient, beste Mannschaft, die da gewonnen hat.
Ja, für alle von euch, die das jetzt nicht so verfolgt haben, also im Halbfinale erster Erfolg gegen Blomberg und dann eben am Sonntag nochmal der Finalerfolg gegen Bensheim-Auerbach.
Auch übrigens schön, weil das war ja genau im letzten Jahr das Spiel um Platz 3, dass sie gegen Bensheim auch verloren haben mit einem Tor. Das war ja bitter, letztes Jahr zweimal im Halbfinale mit einem Tor verloren und dann auch das Spiel um Platz 3 und jetzt wieder diese Neuauflage und diesmal dann gewonnen, aber
jetzt wissen wir auch, warum da so viel rausgeplatzt ist am Ende. Ne? Das war ja schon ordentlich. Guro Nestaka vom BVB wurde auch noch zum MVP gewählt. Muss man ja auch mal sagen, ganz stark. Sie hat da wirklich, also ne, da ist glaube ich zwischendrin war nochmal so eine 4-0-Tor-Serie drin, wo wir dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal so aufs Gaspedal gedrückt haben. Und da war sie ja auch maßgeblich dran beteiligt. Also ein rundum gelungenes Wochenende. Und wir hören mal rein, was da los war. Und zwar von Dana Bleckmann und Lisa Antel.
Ja, geil. Mega geil. Also wir haben es echt auch am Ende easy gemacht. Das war von Anfang an ein harter Kampf, aber am Ende haben wir es einfach, wir wollten es unbedingt. Und das hat man dann am Ergebnis auch gesehen. Und wir sind mega happy, dass wir den Pokal in den Händen halten.
Überragend. Es ist so unbeschreiblich. Es ist so genial. Diese Medaille, ich kann es gar nicht anders fassen.
Wie war das Spiel für dich?
Ich hatte echt das Gefühl, die ersten 5-10 Minuten, es ging gar nichts rum. Und dann irgendwie so auch zweite Halbzeit drehe ich mich zu Dominik um und dachte mir so, komm schon, das muss jetzt Schluss sein. Und dann auf einmal ist einfach so dieser Korken geplatzt und ich dachte mir so, okay, geil, jetzt sind die letzten 3 Minuten, es kann nichts mehr passieren. wir sind safe Erster, wir kriegen safe diese Medaille und dann einfach nur noch frei aufzuspielen, super viel Spaß zusammen zu haben, das einfach nur noch zu genießen, das macht Spaß.
Gefühl beim Schlusspfiff?
Explosion, also das ist wirklich, das ist, man kann es nicht beschreiben.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, wenn das so ein Riesending hier ist, warum ist denn niemand von denen hier bei uns am Tisch? Ja, Christoph, ich glaub, da müssen wir sagen, ja. Also ehrlicherweise, glaube ich, wir hätten uns beide gewünscht, wenn heute ja. hier jemand da wäre. Vor allem hätte ich jetzt auch für einen Podcast, wäre das natürlich richtig schön gewesen, die Stimmen heute zu hören.
Ja, genau, nochmal so. Und ja. Wie war die Nacht? Kurz. Ja. Nee, aber ich habe tatsächlich, ich habe gestern Abend noch ein bisschen rumtelefoniert und die sind auch erst in der Nacht von Sonntag auf Montag hier angekommen. Ich habe gehört, es gab auch noch ein paar nächtliche Verpflegungsstopps an diversen Raststätten. Die haben natürlich nur stilles Wasser da eingekauft.
Ja.
Nicht ganz sicher. Und muss man sagen, am Mittwoch spielen sie auch schon wieder in der Bundesliga bei Frisch auf Göppingen. Also haben wir entschieden, wir lassen sie heute mal ausschlafen, denn ich habe auch schon eine schöne Grafik ja gesehen, ich meine bei Instagram, wo in die linke Seite des Trophäenschranks der Pokal gestellt wird. Rechts ist noch was frei, also wir sagen es mal ganz optimistisch, wir wollen ja eigentlich auch das Double holen.
Ja, also finde ich super die Ambition und ich erinnere mich noch, ich hatte beim Frühjahrsempfang, hatte ich Robert Thiele auch bei mir, der sagte, wir wollen Titel holen, wir werden Titel holen. Da habe ich gesagt, so stark, mutige Ansage. Erstmal nicht nur an dich, Rupert, an die ganze Handballabteilung. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, Glückwunsch von uns. Das war wirklich schon mal ein richtig, richtig guter Auftakt. Und jetzt weiter Daumen drücken. Ne? Und wir haben es mehrfach auch in den letzten Wochen gesagt. Wir sind auch mit einem Team ganz nah dran. Also wie auch immer diese Saison ausgehen wird, schaut auf jeden Fall am Saisonende auf unseren Kanälen nach. Da kommt auf jeden Fall noch was. So. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich beim Fußball und bei Dortmund gegen Augsburg. Danny, gerade raus, hättest du so ein einseitiges Spiel erwartet?
Nein, ganz klares Nein. Und zwar eher, weil ich Augsburg als zuletzt sehr, sehr stabile, gefestigte Mannschaft wahrgenommen habe und ich eigentlich, und ich hatte auch also ehrlicherweise auch so getippt, geglaubt habe, das wird so ein ganz knapper, enger, dreckiger Sieg. Das schon, aber dass sie uns das Leben so richtig, richtig schwer machen würden.
Hatten sie auch vor, ne? Also wer den Trainer nachher in der Pressekonferenz gesehen hat, den Baum, der hatte, glaube ich, einen anderen Plan, als wie es dann letztlich kam. Wir schauen mal schnell noch auf die Schlagzeilen, haben einfach mal drei rausgesucht. Der Kicker-Titel, Reggiani gelingt Premierentor, BVB schlägt harmlosen FCA.
Die Ruhrnachrichten schreiben, BVB-Profis erfüllen Kovac-Forderung gegen Augsburg.
Und die Süddeutsche Zeitung, Luca Reggiani beim BVB, eine unerwartete Option aus Modena. Ja, bevor wir dazu kommen, unerwartet war auch ein Teil der Startelf, fand ich. Vorne drin das Duo Adeyemi-Bayer. Ich nenne es jetzt mal einen Kunstgriff, der gelungen ist. Oder wie siehst du das?
Ja, komplett bei dir. Ich glaube, die Zahlen würden das auch unterstreichen. Ich habe es dir so mal rausgeschrieben. Wenn am Ende 16 Torschüsse für Borussia Dortmund dastehen, 8 gehen auf das Konto der beiden.
Okay.
Adeyemi 5, die meisten Torschüsse im Spiel gehabt. Vor allem erste Halbzeit. Und das nehme ich jetzt nicht nur die beiden Lattenkracher, die beiden ja auch noch hatten. Also gefühlt an jeder gefährlichen Situation waren die beteiligt. Das hat gepasst, muss man so sagen.
Wobei man wirklich sagen muss, es wäre, ich weiß nicht, ob es das Tor des Jahres geworden wäre, aber es wäre mit dabei gewesen. Hacke und dann Vollspann. Ah, Mann. Das ist, mit jeder Slow-Mo denkst du, Mann.
Aber auch da war Bayer mit.
Ich glaube, eine der beiden Hacken kommt auch von ihm. Ja.
Genau.
Das war schade, weil das wäre ein Tor wie ein Gemälde gewesen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Was ich vor allen Dingen stark fand, ist, dass du siehst, dass Karim halt wirklich noch mit der letzten, vorletzten Szene des Spiels nachsetzt, reingeht in den 16er, in den 5er. Also die Jungs hatten sich echt was vorgenommen. Und ich weiß es nicht, der Trainer hat ja gesagt, die unternehmen Tag und Nacht alles zusammen, gemeinsam. Ist das vielleicht, sind das so, wenn man sich persönlich auch richtig, richtig gut leiden kann, sind das so dieses 1%, was man da noch rauskitzelt? Was meinst du?
Ja, gibt ja immer diesen abgedroschenen Spruch, 11 Freunde müsst ihr sein. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, da steckt immer noch ein Stückchen Wahrheit dabei. Also ich glaube, es ist ja, keine Ahnung, ich glaube, das können wir ja selber auch, glaube ich, aus dem Arbeitsumfeld sagen. Wenn du einfach mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du dich auch privat ganz gut verstehst, wo du sagst, ey, mit denen gehe ich auch abends noch an die Theke ein Bierchen trinken, hast du, glaube ich, mehr Bock, mit denen, sag ich mal, in die Überstunde zu gehen, als wenn du weißt, boah, nee, mit dem muss ich auch noch jetzt weiter. Nee, und das ist ja das glaube ich schon, dass es immer noch mal hilft.
Ja.
Ja.
Ich bin gespannt, ob wir das Duo Adeyemi Bayer bald wiedersehen werden. Ich meine, Niko Kovac hat es ja gut begründet und hat gesagt, okay, es hatte auch ein bisschen was mit der Fünferkette von Augsburg zu tun. Also wenn das nächste Mal gegen einen mit einer Viererkette spielst, wird er wahrscheinlich wieder anders aufstellen. Dann müssen wir natürlich über Luca Reggiani reden. Waldemar Anton hat nach dem Spiel gesagt, Luca hat keine Fehler gemacht. Stimmt das?
Auch da komme ich mit Zahlen, wenn man 86% seiner Zweikämpfe gewinnt, dann muss da ein Fehler dabei gewesen sein.
Ja, aber Innenverteidiger stabil. Ja, ne?
Aber er hat die beste Quote von Innenverteidigern gehabt an Zweikämpfen, 100% in der Luft. Ja. Wo willst du da meckern?
Und ich finde, man merkt jetzt auch tatsächlich, wie er so wächst, wie er sich auf dem Feld anstellt. Weil am Anfang hat man schon gemerkt, er wollte halt auch keine Spirenzchen machen bei seinen ersten Auftritten und hat gesagt, okay, ich spiele jetzt erstmal einfach diese Rolle hier runter, versuch hinten in der Abwehr das zu tun, was ich tun soll. Und Thema Spieleröffnung oder vorausschauend jetzt hier irgendwie, sag ich mal, hochstehen und meinem Gegenspieler bis an die Mittelfeld, bis an die Mittellinie hinterherrennen. Das habe ich dann jetzt erst gesehen. Ne?
Ist auch okay und ehrlicherweise willst du ja auch genau das. Hol dir erst eine Sicherheit über Spielminuten und dann kannst du immer noch anfangen, ein bisschen kreativer zu werden. Von daher gefällt mir das Mindset richtig gut.
Ja. Stefan Gabel, unser Kollege, hat Glück gehabt, dass er ihn in der Mixzone hatte, weil das Interview, das er mit Luca geführt hat, das habe ich jetzt, glaube ich, mindestens schon dreimal woanders auch noch gelesen. Jetzt könnt ihr es gleich euch auch anhören. Genau wie das mit Nico Schlotterbeck. Der hat ja die Platzwahl zusammen mit seinem Bruder Kevin gemacht und ja, das muss man schon sagen, hat ihn nicht unberührt gelassen und die ganze Familie Schlotterbeck offensichtlich auf der Tribüne auch nicht, die beiden Schlotterbeck-Kapitäne, und in die beiden Interviews hören wir jetzt mal rein.
Crazy, I couldn't believe this when I saw the ball go in, I was, oh yeah, I can't say how was the feeling because it was really, really amazing. And yeah, I'm very happy to score my first goal and keep going.
Do you realize what's going on right now?
No, it's happening everything so fast. 1 month ago, I did my debut, then the Champions League, and now my first goal. But yeah, I'm very happy what is happening and thank you for the club and thank you for everyone. Yeah.
Du hast nach dem Tor von Luca, nach dem Jubel, hast du ihn zur Süd geschickt. Was hast du ihm da gesagt?
Ja, dass er es genießen sollte im Moment. Ich glaube, er hat sich zwar schon riesig gefreut, hat den wilden Torjubel. Ich habe gesagt, geh zu den Fans, freu dich, jubel einmal, weil ich glaube, vor so einer gelben Wand ist das nochmal speziell und das hat er sich nach so einem Tor verdient.
Yeah, he told me go to celebrate with the yellow wall. And yeah, it's really amazing playing this stadium with these fans. So thank you also for the fan. They support us every game. And yeah, it's amazing.
Diese Reise, die ihr beide gegangen seid, jetzt steht ihr da als Kapitän eurer Mannschaft bei der Platzwahl. Wie ist das für euch?
Ja, extrem schön, extrem emotional. Es sind auch keine zwei kleinen Clubs, ne? Kevin spielt bei einer der größten in Deutschland, nicht bei einer der größten Europas. Haben uns riesig gefreut. Das ist auch schon sehr emotional. Ich halte mich da immer zurück, weil ich ein sehr, sehr kühler, kalter Mensch bin. Aber das war heute schon mit der größte Moment in meiner Karriere, weil schon sehr speziell war und wir haben viel erreicht zusammen und ich glaube, da hat man gesehen, wir haben viel richtig gemacht, meine Eltern haben viel richtig gemacht, deswegen freuen wir uns riesig.
Wie viele Schlotterbecks waren heute im Stadion?
Ja, also Schlotterbeck-Familie ist groß, die haben aber auch andere Namen ein bisschen, aber es waren ein paar da, von Kevin ein paar waren da, von mir waren ein paar da. Ich hatte schon ein paar Kartenanfragen, deswegen freue mich riesig, ein paar Freunde waren da. Ich glaube, das war ein Moment, den werden wir lange in Erinnerung behalten.
Yeah, I'm very happy because, of course, play in the Bundesliga 18 years old, I think it's not so easy. But yeah, I'm very proud of my performance and yeah, I keep training well every day and let's see what happens.
One final question. When you did celebrate your goal, you ran to Samuele. Yeah. Do you have a special connection, you guys? He was so happy for you.
Yeah, it was crazy because we was talking before the game about this. He told me, yeah, if you score, come to me on the bench. And then, yeah, this happened. So, yeah, of course, when I scored, I went directly to him. And, yeah, we have an amazing connection. We live together. We're both from Italy. We know since 3, 4, 5 years. So, yeah, there is an amazing connection.
Amazing Connection, eine wunderbare Verbindung. Vielleicht auch Freundschaft.
Bestimmt, ja.
Jetzt muss natürlich nur noch Samuel Inacio genauso einschlagen bei den Profis. Talent, muss man sagen, hat er auf jeden Fall eine Menge. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was diese italienische WG noch hervorbringt.
Ja, ich meine, Niko Kovac hat ja auch über Samuel Inacio schon tolle Sachen gesagt. Und ich denke, wenn wir jetzt hier Felix Hirschnagel, den U19-Trainer, sitzen hätten, der würde uns auch erzählen, was das für ein Bombenspieler ist. Wer weiß, ne? Also vielleicht öffnet sich ja in dieser Saison auch für ihn noch die Tür auf einer ganz, ganz anderen Position, ja. Ja, eine Sache noch, der Luca kann sich, ich habe ihn ja auch schon mal erlebt in der Mixer, noch nicht so richtig entscheiden, ob er Interviews auf Deutsch oder Englisch geben will, habe ich so das Gefühl, aber ich denke, ihr habt alle verstanden, was er gesagt hat. Spannend fand ich jetzt, Schlotti beschreibt sich selbst als kühler, kalter Mensch. Meint er das ernst?
Ja, also ich habe es halt auch gesehen. Also es für mich sah es so aus, als wenn er das wirklich auch ernst meinen würde. Wir müssen da nochmal den Kollegen Stefan Gable fragen. Aber ich glaube, auch deinen Blick verstehe ich so, dass wir ihn eigentlich überhaupt nicht so wahrnehmen. Nee. Weil
also wir kennen ihn ja auch hinter den Kulissen so ein bisschen. Also
ich glaube, wenn du in der Mannschaft rumfragst, ist er der größte Trash-Talker überhaupt. Ja. Der ist halt nur am Sabbeln. So, das ist halt alles andere als irgendwie kühler, kalter Mensch. Ja. Der ist ja immer nur am Brabbeln. Ja.
Müssen wir nochmal nachher, wenn wir ihn nochmal irgendwann die nächsten Wochen vor die Kamera kriegen, nochmal mit ihm drüber reden. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, Manuel Baum, nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, war der BVB so stark oder Augsburg so schlecht? Was würdest du sagen?
Die Antwort kennst du doch. Es ist immer eine Mischung aus beidem.
Ein bisschen was von beidem. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Eben. Also ich glaube schon, dass... Also, ich sag mal so, wenn der BVB richtig, richtig gut gewesen wäre, dann hätten die 5, 6 Dinger gekriegt. Ja. So ehrlich müssen wir auch sein. Das gehört auch ein Stück weit dazu. Augsburg war einfach nicht gut. Ich habe auch mit Augsburgern noch gesprochen, die sagten, also die haben gesagt, das war gar nichts von uns. Okay. Und so ehrlich muss man halt auch immer mal sein, das war ein gebrauchter Tag für die.
Ja, ja. Schade nur, muss ich tatsächlich sagen, was dann in Leverkusen los war, ne? Nach gefühlt 10 VAR-Unterbrechungen. Das ist auch ein Wahnsinn. Also dieses Thema ist ja mehr denn je auf dem Tisch jetzt. Wahnsinn.
Ich muss dazu sagen, ich hatte das dann irgendwann, habe ich noch parallel die anderen Spiele auch verfolgt und dann, wie oft ich hatte, 2-1 für Bayern. Nee, doch nicht. 2-1 für Leverkusen. Nee, doch nicht.
Ja, in der 93.
Ach, doch, kein Spaß,
und dann siehst du, dass ein Teil der Schulter irgendwie 5 Zentimeter im Abseits ist. Also ja, die Diskussion haben wir ja auch schon ein paar Mal aufgemacht. Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile schwierig und mein persönliches Plädoyer als Fußballfan wäre, macht das Thema bitte nochmal auf und überlegt euch, ob wir so weitermachen wollen. Auch diese langen Wartezeiten immer.
Amen.
Da drehst du doch durch. Als Fan, du bist in der 93. im Stadion und denkst, jetzt haben wir es, jetzt der Knoten geplatzt, Bayern geschlagen und dann kommt, ach nee, doch nicht. Sorry. Das ganze Bier umsonst verschüttet. So, wir sind auf jeden Fall 9 Punkte hinter den Bayern, 8 Punkte vor Hoffenheim und Stuttgart. Ja, es spricht viel für Platz 2, dürften wir behaupten.
Kann ich dir nicht widersprechen.
Dann gehen wir weiter zur U23.
Die hat
am Freitag schon gespielt, am Ende wirklich souverän mit 4-1 gewonnen. Bisschen skurril, dass es noch mit 0-1 in die Pause geht, denn der BVB also wirklich mit ganz vielen Chancen, sogar noch mit einem aberkannten Tor. Aber die U23 von Fortuna Düsseldorf, müssen wir auch sagen, macht den ersten Treffer nach einer sehr schönen, eingeübten Eckenvariante.
Ja, Standards war eigentlich immer so unser Ding, U23.
Kommt er dann noch.
Ja, ich wollte sagen, jetzt genau.
Ja, nach der Pause fällt dann tatsächlich auch dann direkt der Ausgleich und nach einer Stunde erhöht Michael Eberwein per Kopf nach einer Ecke, ne, auf 2-1 und der BVB bleibt eben auch bei Ecken gefährlich. Almogera Kabade köpft dann nach 75 Minuten am Langpfosten zum 3-1 ein. Ja, und das schönste Tor an diesem sehr verregneten Abend im Stadion Rote Erde ist dann auf jeden Fall das 4-1 durch Arne Wessels. Auch wieder so ein ganz junger.
Ja, aber super Kombination. Ja. Also da haben sie zack, zack. Also das war wirklich was für Genießer auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall super. U23 klettern damit auch in der Regionalliga West auf Platz 4. Und unser Kollege Timo Lammert, der hat nach dem Abpfiff mit dem Trainer, mit Daniel Rios gesprochen, über das Spiel und über den anstehenden Premier League International Cup.
Ich finde, wir sind gut ins Spiel reingekommen, hatten Torchancen in der ersten Halbzeit, was mir in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Und das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Diesen absoluten Willen, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden, dass wir zufrieden waren, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen, dass wir unsere Torchancen hatten. Aber insgesamt hat mir noch diese paar Prozente mehr gefehlt bei den Jungs, dass alle merken, sie wollen dieses Spiel für sich entscheiden. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit gut umgesetzt mit den Spielern, die auch dann noch eingewechselt worden sind und haben uns dann noch mehr Torchancen herausgespielt als in der ersten Halbzeit und deswegen dann auch hochverdient gewonnen in der Höhe.
Du hast in der Woche vor dem Spiel jetzt von deiner Mannschaft gefordert, dass sie den nächsten Schritt geht, dass sie weitere nächste Schritte geht. Wie viel hast du davon heute sehen können?
Nach dem Spiel von Oberhausen habe ich gesagt, dass jeder für sich selbst den Anspruch höher setzen soll, dass wenn jeder Einzelne für sich am Maximum geht, dass es der Mannschaft hilft. Und das hat man, und auch in schwierigen Situationen, wir werden immer in schwierigen Situationen mal kommen, dass wir da als Mannschaft da sind und uns dagegen wehren. Das war in Gütersloh dann eben der Fall, dass nach dem Rückstand dass das Gefühl da war, die Jungs wollten. Und deswegen haben wir da auch noch einen Punkt mitgenommen. Und heute war der Ansatz auch wieder. Aber in der ersten Halbzeit hat mit dieser absolute Siegeswillen für sich an die Grenze zu gehen, hat mir ein bisschen gefehlt. Und das sollte jeder einzelne Spieler für sich einfach nochmal, ja, die Stufe nochmal ein bisschen höher setzen, weil die Jungs haben die Qualität und nicht zufrieden sein, dass wir das Spiel kontrollieren, Torchancen herausspielen, sondern Gewinn gehört zum Fußball dazu und das sollten die Jungs auch den Anspruch haben und das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen.
Für einen Teil deiner Mannschaft und auch für dich geht's in eine englische Woche, auch nach England. Viertelfinale im Premier League International Cup. Wie blickst du auf das Duell mit Everton?
Mit sehr viel Freude. Es ist immer was Besonderes, ein K.O.-Spiel zu haben, weil ich mag K.O.-Spiele, gerade für die Jungs, dass sie merken, okay, in ein Spiel kann ein Fehler dazu führen, dass du vielleicht ausscheidest und trotzdem diese Mentalität und diesen Willen zu haben, keine Angst haben, diese Fehler zu machen. Und wenn sie passieren, passieren sie. Aber am Ende geht es darum, gerade in solchen K.O.-Spielen ohne Angst zu spielen, mutig nach vorne zu spielen, aber auch zu verteidigen. Und deswegen freuen wir uns enorm auf das K.O.-Spiel in England und da auch so ein Spiel einfach mal für sich zu entscheiden.
Ja, und wenn ihr am Mittwochabend sagt, ach, da habe ich eh noch nichts vor, wir übertragen das Spiel gegen den FC Everton live und kostenlos bei BVB TV und auf unserem YouTube-Kanal. Anpfiff ist um 20 Uhr.
So, und jetzt noch dann schnell zu dem, was unsere U19 und U17 am Wochenende geleistet haben. Die haben nämlich A, beide gewonnen und B, beide gegen Holstein Kiel. Christoph, U19, ja. Gib doch mal einen kurzen Rückblick.
Ja, die sind tatsächlich nach Schleswig-Holstein gefahren und das Ergebnis ein 6:3 Auswärtssieg, 9 Tore in einem Spiel. Das klingt wild und das war es auch tatsächlich. Also Beobachter berichten von einem mitreißenden Duell. Die Tore für den BVB machen Luke Fahrenhorst, Justin Hoy, zweimal Thierry Fedio Tasimeta, Fadi Sakelainen und Romeo Ritter. Und ja, das bedeutet, unsere U19 klettert in der Hauptrunde der Nachwuchsliga. Gruppe B sind sie ja auf Platz 2.
Sehr schön und ich würde mal sagen, den überzeugendsten Sieg am Wochenende aller Mannschaften, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, hat unsere U17 in einem Heimspiel gegen Kiel hingelegt, gab ein 4:0 durch die Tore von Janis Tunkel, Johan Lasse-Jensch, Hamzat Mohamadou und Nazari Rutsey. Wie gesagt, also es war wirklich dominanter Auftritt und was wir euch ja immer gerne wieder erzählen, ja. wie jung die Spieler dann sind, die wir einsetzen. Auch das können wir heute tun, nämlich Hamzat ist eigentlich ein U15-Spieler.
Ja, Wahnsinn.
Unglaublich. Und das auch nicht vergessen, ist jetzt nicht nur, dass wir noch irgendwie in so einer Vorrunde spielen. Wir sind jetzt mittlerweile in der Hauptrunde der A-Liga, messen uns also längst mit den besten Teams in Deutschland. Das ist also richtig, richtig stark, was unsere jungen Spieler und natürlich auch die Trainer da Woche für Woche abliefern und leisten. Auch hier der Blick auf die Tabelle, da ist nämlich auch richtig spannend. Der BVB bleibt auf Platz 3, 2 Punkte vor Leipzig, 2 Punkte hinter dem HSV. Wird ein spannendes Rennen um die ersten 4 Plätze, denn nur die kommen abschließend bzw. anschließend in die K.O.-Phase. Und Leipzig angesprochen, also Topspiel, was dann demnächst ansteht. Am 4. April ist das nächste Spiel in Leipzig.
Ja, und jetzt dürfen wir einen Gast bei uns begrüßen im Studio. Rita Schumacher, schön, dass du da bist.
Hi, schön, geht's hier dir gut? zu sein. Ja, mir geht's gut.
Müde, hast du mir gesagt.
Ja, ein bisschen Hagel. Kaputt und müde vom Spiel, aber sonst gut.
Ich finde, man kann so gefühlt sagen, endlich ist auch eure Winterpause mal vorbei. Endlich wieder Punktspiele. Geht's dir auch so? Wie
ja,
siehst du das?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Vorbereitung war so lang und so zäh, irgendwie jede Woche nur Testspiele. Ja, wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht.
Aber du dürftest wahrscheinlich ganz froh gewesen sein, dass es ein bisschen länger gedauert hat, weil du hast ja auch ein bisschen gekämpft noch mit Verletzungen, aber eigentlich ganz cool, dass du jetzt kein Spiel durch verpasst hast. Ne?
Ja, ich hatte eigentlich ein gutes Timing mit der Verletzung, das stimmt. Hat gut gepasst.
Für alle, die jetzt nicht im Bilde sind, ihr habt in Mönchengladbach gegen die zweite Mannschaft gewonnen mit 4-1. Du hast auch getroffen, außerdem auch Annika Enderle und Emilia Pauls. Ein Eigentor gab es auch noch. Dein Tor war der zwischenzeitliche Treffer zum 3-0, so ungefähr nach einer Stunde, aus 18 Metern unter die Latte. Wo ratest du dieses Tor unter den vielen, die du schon für Borussia Dortmund gemacht hast?
Ja, schon relativ weit oben, glaube ich. Also ich glaube, die Bewegung davor habe ich auch ziemlich gut gemacht, dass ich die Gegnerin da habe aussteigen lassen. Ja, doch schon weit oben. Jetzt nicht so schön wie, glaube ich, ich habe einen Schlenzer, glaube ich, ins lange Eck bei einem Heimspiel in der Roten Erde. Das sehe ich schon auch noch weiter oben, aber ja.
Ja, aber den Schlenzer, also ich fand die Tore, du hast ja im Hinspiel gegen Mönchengladbach 2 gemacht, der dann erst noch in der Roten Erde, die waren schon auch beide ganz gut. Ich glaube, an 1 ist der Freischuss in Rade. Der war schon nice.
Der ist auch unter den Top 2, das stimmt.
Ja.
Ja. Also fast die Community jetzt mal fragen, ob die das, bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das bei Spotify hört, und ansonsten schreibt eine Mail an podcast@bvb.de.
Ich weiß noch, der beim Hinspiel, den meinst du wahrscheinlich, den ersten, wo ich voll raufgezogen habe.
Ja, genau.
Da war richtig Wut dabei, weil ich das Tor nie getroffen habe in der Roten Erde. Ich habe nie dieses Tor getroffen in dem Heimstadion und da war ich so wütend, dann habe ich einfach draufgezogen.
Der war auch ein richtiger Strahl. Aber dann der zweite war technisch sehr anspruchsvoll. Dann hast du auch dann direkt ins lange Eck dann verlängert. Ja. War auch nicht so schlecht.
Ja.
Auswahl ist schwer.
Ich merke, Grüße gehen raus. Wir müssen mal eine Compilation machen, der Tore von Rita Schumacher.
Ich sehe auch die ganze Zeit schon die Videoteaser, machen, wo die alle durcheinander laufen. Wie fandst du denn so insgesamt euren Auftritt? Weil das ist ja schon dann auch mal so eine Geschichte. Ihr hattet vorher Testspiele und dann plötzlich gilt's aber wieder. Wie war das?
Ich glaube, die Halbzeiten waren irgendwie voll unterschiedlich, auch wie wir gespielt haben. Also erste Halbzeit haben wir mehr lange Bälle gespielt, mehr über Flanken. Boxbesetzung war dann so semi. Zweite Halbzeit haben wir eher flach gespielt, auch Flanken. Die Boxbesetzung war aber besser. Zweite Halbzeit war irgendwie schöner zum Spielen dann. Ja.
Also im Prinzip ist es ein typisches Spiel, wie wir es jetzt in der weiteren Verlauf einfach erwarten können. So eine Mannschaft, die versucht eher aus der Defensive zu agieren, wo es einfach, mein Gefühl war, dass ihr gerade erste Halbzeit noch vielleicht ein bisschen hättet geduldiger spielen können. So.
Noch ein bisschen mehr ab und zu mal hinten rum verlagern.
Das glaube ich auch so.
Zu hungrig oder wie?
Nein, nicht zu hungrig, aber man muss, das dürfen wir aber auch sagen, sorry, dass ich sage, das war einfach ein Scheißplatz.
Ja,
fand ich jetzt.
Also scheiß Platz, klein, Auswärtsspiele, die Gegner stellen sich hinten rein.
Kunstrasen, total stumpf. Also es ist einfach so, im Prinzip, Mönchengladbach hat so schöne Fußballplätze, aber es ist klar.
Für euch Dortmund haben sie leider keinen.
Nein, aber du gehst ja nicht hin, du weißt ja um die Spielstärke der Mannschaft. Dann kann ich natürlich auch den Verein verstehen, dass sie nicht sagen, ach, wir bieten denen hier die beste Wiese, die wir haben in Mönchengladbach. Dafür, nochmal, das ist dann auch schwierig, erstmal sich darauf einzustellen. Ich glaube, das dürfen wir schon mal sagen, der Sieg war zu keiner Sekunde gefährdet. So. Muss man schon sagen, klar, aber das ist dann halt so diese Geduldsspiele und dann, ja, was ich auch sage, zweite Halbzeit haben sie es dann noch, finde ich, besser gemacht.
Ja. Was mit Emilia? Schöne Geschichte, oder? Erstes Tor.
Was, ihr erstes Tor? Wir haben uns das gestern noch gefragt, nämlich. Ja. Echt? Ich habe es nicht glauben können, weil ich dachte, die hat doch safe schon eins gemacht.
Die hat ja tatsächlich erst das Testspiel gegen, der Spiel gegen Mönchengladbach, das war ihr erstes Tor überhaupt jetzt hier in der Vorbereitung.
Ah, das war auch so ein schönes, ne?
Auch ein schönes, auch so ähnlich wie deins jetzt, auch so aus der Distanz. So, und dann hat sie halt gegen Viktoria Hamburg dreimal getroffen. Das waren ihre einzigen Treffer. Und jetzt erstes Pflichtspieltor.
Ist jetzt vielleicht im Flow.
Ja,
nein,
also,
ist cool.
Nein, ist super.
Freue mich, klar.
Melli Schuster. Nicht nur, weil sie natürlich jetzt auch den Assist
Maschine.
Für dein... Ja, aber also ich fand das schon, also erstes Pflichtspiel gemacht, jetzt auch wissen wir nach Kreuzband zurück. Zwei Assists finde ich gar nicht, aber ich finde, die bringt nochmal eine Qualität auch. Also ich habe diese Bälle, die sie spielt, auch diese Diagos nach vorne, da dachte ich ab und zu, nicht schlecht.
Mhm. Ja, nee, die Diagos sind top, auch wenn sie so manchmal Verlagerungen, also es erinnert mich irgendwie an Schlotti. Der spielt manchmal auch so lange Bälle über das ganze Feld, die genau auf den Punkt kommen. Aber sie traut sich auch, die Flache mal in Fuß zu spielen, ins Zentrum. Dadurch hat sie auch den Assist auf mich gemacht, einfach mal flach ins Zentrum. Also ja, die hat schon Qualität, auf jeden Fall.
Dürfen wir uns also auf mehr freuen, das ist doch schön. War lang drauf gewartet.
Ne? Absolut, absolut, ja.
Die Konstellation jetzt in der Liga insgesamt, wie siehst du die? Also Köln ist jetzt 6 Punkte weg, hat aber ein Spiel, ihr habt ein Spiel weniger gespielt. Hinter euch lauern jetzt noch Bielefeld und Leverkusen. Wie siehst du das? Wie viele überraschende Ergebnisse kann vielleicht, wenn wir die Glaskugel gucken, wird diese Liga jetzt noch produzieren in den ausstehenden Spielen? Was meinst du?
Ja, also zu denen hinter uns. Bielefeld hat, glaube ich, am Wochenende verloren. Was uns natürlich schon mal hilft, dass wir nach hinten schon mal ein bisschen Abstand haben. Und ja, ich glaube, also wir sehen es bei uns, die Auswärtsspiele sind immer schwer. Es ist eng, die Plätze sind eng. Ich glaube, Köln wird sich da auch schwer tun bei manchen Spielen. Die haben auch noch Bielefeld auswärts. Aber wir versuchen uns irgendwie auf uns zu konzentrieren, alle Punkte zu holen. Dann ja, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass die noch einen liegen lassen.
Sich nicht so einen Rucksack aufspannen wahrscheinlich, ne? Weil ich meine, ihr könnt einfach eure Klasse zeigen und gut ist. Oder habe ich das jetzt zu sehr verknappt?
Nein, alles gut. Ich überlege jetzt nur die ganze Zeit, ob ich sage, doch, ich muss dir noch widersprechen.
Wo drin?
Ich finde es, also ich bin ja jemand, ich gucke nicht nach hinten. Ich finde es ehrlicherweise schade, dass Bielefeld verloren hat. Weil Bielefeld, ich erkläre es jetzt auch, Bielefeld hat eigentlich quasi bis zum Wochenende jetzt auch noch selbst in eigener Hand gehabt, Erster zu werden.
Okay.
Und Bielefeld spielt halt jetzt am Wochenende gegen Köln. Mhm. So, und wenn Bielefeld das Spiel halt gewonnen hätte, dann ist da noch ein bisschen mehr Euphorie, dann hätte ich denen noch mal mehr zugetraut, Köln jetzt ein Bein zu stellen. Das ist so ein bisschen so, ich stand da so ein bisschen so, oh nee, also trotzdem dürfte ich das gerne. Weißt du, du verstehst meinen Gedanken.
Ich verstehe es, aber ich habe auch vorm Spiel mir das Spiel angucken und dachte so, wie möchte ich, dass es ausgeht? Und ich war dann so, wäre schon gut, wenn Bielefeld verliert, weil einmal sind wir mit Abstand vorne und ich glaube, die fahren oder haben dann auch ein bisschen Wut vielleicht im Bauch, was dann natürlich auch ausschlaggebend ist fürs nächste Spiel gegen Köln.
Echt so?
Ja, natürlich bei, also ja.
Wir werden sehen, wir werden sehen.
Eine Woche noch, dann wissen wir mehr. Gute Argumentation auch.
Ja, absolut. Ja. Wir haben schon über die Testspiele gesprochen, die ihr hingelegt habt. Jetzt der Erfolg in Gladbach. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so ins Team reinhorchst, mit wie viel Selbstvertrauen geht ihr jetzt in die Spiele, die jetzt kommen?
Schon viel Selbstvertrauen. Also ich glaube, gerade das letzte Testspiel gegen Leverkusen, wo ja eigentlich fast die ganze erste Mannschaft auf dem Feld stand, also die erste Elf war ja trotzdem komplett der Kader von der ersten Bundesliga. Das hat uns schon auf jeden Fall Selbstvertrauen gegeben. Also ja, ich glaube, wir sind schon alle gut drauf und haben Bock.
1-0 Erfolg für alle, die es nicht wissen. Ja. Wenn wir jetzt auf den Samstag nochmal zurückblicken, vorm Spiel der Profis gegen Augsburg geht um ungefähr 15.15 Uhr bei vielen das Handy an und die lesen die Schlagzeile: Alex Popp wechselt zu Borussia Dortmund. Danny, da muss ich jetzt erstmal dich fragen, wie schwer war es eigentlich, so eine Verpflichtung geheim zu halten?
Ich habe irgendwo gelesen, schön eine Welt ohne Fabrizio Romano. fand ich jetzt eigentlich ganz treffend. Ja, also ich glaube jetzt nicht so riesig schwierig, wie man sich vielleicht im Männerfußball vorstellt, aber natürlich musst du natürlich abwägen, was machst du, wenn du es weißt, wie möchtest du sie vorstellen. Und wenn man dann überlegt, das halt so mit so einem, sag ich mal, dann großen medialen Aufschlag zu machen, ja, war schon eine Herausforderung, ja. Wir sind froh, dass es so funktioniert hat.
Ja, wenn ich jetzt sage, man könnte das vergleichen im Männerfußball, das ist so ein bisschen so, als wenn wir, keine Ahnung, Bayern Harry Kane abgeworben hätten. Übertreibe ich da? Also wie seht ihr so das Standing von Alex im Frauenfußball? Was für eine Spielerin ist Alex Popp?
Bevor ich mal, lass erstmal deine Einschätzung zum Standing von Alex Popp, weil erstmal eine Expertin was dazu sagt.
Ich würde sie tatsächlich mit Thomas Müller vergleichen, glaube ich. Das ist ungefähr so, als wenn Thomas Müller hatte seinen Abschied bei Bayern, als wenn der irgendwie aus der Nähe von einem Verein aus der Regionalliga kommt oder dritte Liga bei den Männern und dann dahin zurückgeht. Also ich glaube, so das Standing von Alex Popp ist ja schon ziemlich groß in Deutschland oder allgemein in Europa.
Ja.
Ja, also erstmal glaube ich, das Standing, ich finde, das hat auch dann der Samstag gezeigt, weil natürlich war nicht von uns geplant, dass sie vor die Südtribüne geht.
Mhm.
So. Aber dass so jemand dann zumindest dann schon mal vor die Süd gerufen wird, ist erstmal schon erstmal ein schönes Zeichen überhaupt generell, weil das darf man bei all dem nicht vergessen. Es war ein schöner Tag für den Frauenfußball an sich, dass man generell ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und so mal schon so eine Wertschätzung erhält. Trotzdem einen darf man nicht vergessen und so. Deswegen hätte ich auch eher gesagt, ich habe das auch mal mit Thomas Müller verglichen und gar nicht so Harry Kane, weil am Ende ist die Bestätigung, das geht vielleicht so ein bisschen unter, dass Alex Popp das auch macht, weil die wirklich Bock hat, hier zu spielen. Das ist halt, also die hat ja auch ein klares Commitment abgegeben, dass selbst wenn die Mädels nicht aufsteigen, will sie einfach hier auch dritte Liga spielen.
Mhm.
Ich finde, das darf man nicht vergessen. Das sieht jetzt also gerade auch in der Außendarstellung viel, ja, Dortmund jetzt und greift an und jetzt irgendwie ganz da oben. Natürlich ist das Ziel, aber erstmal ist dann ein Mädchen, klar, die eine riesen Ausstrahlung hat, aber die ist einfach BVB-Fan seit Kindheit und die erfüllt sich noch einen Traum. Und das darf man auch nicht dabei vergessen, die Spielerin Alex Popp.
Mhm. Aber ich meine so, ne, ambitioniert sein, also Rita, dafür stehst du ja auch, also bist ja auch mit deinen Ambitionen hier zu Borussia Dortmund gewechselt. Wir können schon sagen, dass das so ein halt schon auch ein Ausrufezeichen ist, wie ambitioniert die Abteilung bei Borussia Dortmund ist, oder wie seht ihr das?
Ich glaube, es ist beides halt, ne? Sie vertraut, sie macht ihren Kindheitstraum irgendwie wahr und kann dabei halt noch helfen, hier wirklich was oder dabei zu sein, dass es weitergeht. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so beides, würde ich sagen.
Komischerweise, klar stürzt sich jetzt vieles auf Alex Popp, weil das natürlich der Name ist, den ganz Fußball-Deutschland kennt. Ich würde aber auch nochmal vielleicht den Namen Ralf Kellermann mit reinnehmen, der vielleicht jetzt für den normalen Fußballfan jetzt vielleicht kein Name ist, aber im Frauenfußball, ich finde, das ist eher noch, glaube ich, so ein Zeichen, wie ernst man das hier nimmt, dass man wirklich sagt, okay, wir haben eine Position, nämlich den Sportdirektor, den gibt es gerade noch gar nicht. Aber Borussia Dortmund sagt, hey, wenn wir es hier ernst meinen, wenn wir es professionalisieren wollen, dann brauchen wir einen Sportdirektor. Und dass man dann sagt, ja, wir gucken jetzt nicht einfach, was so da ist, sondern wir greifen mal ins oberste Fach. Das zeigt, glaube ich, auch noch mehr die Ambitioniertheit von Borussia Dortmund.
Eine Sache muss ich noch fragen. Und zwar, ihr werdet ja auch im Sondertrikot spielen, das so langsam die Wellen schlägt. Ich glaube, wir dürfen es noch gar nicht zeigen, aber du bist auch da drin geshootet worden, ne?
Ja.
Also jetzt mal wirklich jetzt nicht als BVB-angestellte Spielerin, sondern wie findest du es denn so, ganz persönlich?
Ich finde es sehr cool. Also ich finde halt die Farben auch richtig cool mit dem Muster da, darf ich sagen?
Du darfst das
sagen. Das ist ja raus, ne? Ja, mit dem Muster da drauf, mit den Akzenten irgendwie so in beige bisschen. Ich finde es richtig cool.
Oder? Das ganz alte Logo so?
Ja.
Das hat schon was.
Mir brauchst du nicht sagen, du weißt, dass ich ein großer Fan bin. Und
die Nummern sind nach der Laufbahn, ne? Das finde ich auch cool irgendwie. Ist das so oder habe ich das irgendwo fake gelesen?
Das weiß ich gar nicht.
Die Nummern haben so Streifen, das sieht aus wie so eine Laufbahn.
Halt so ich habe noch gar nicht mit Flock gesehen. Okay, da weißt du sogar mehr als ich. Ich habe nur dieses BV Borussia oben gesehen, das finde ich halt auch recht.
Das ist auch cool.
Ja. In dieser ganz eigenen Schrift nochmal, ganz eigenen Schrifttyp.
Du warst bei dem Dreh ja auch dabei, von dem Clip, glaube ich, ne?
Ja.
Wie war das einfach so, wirklich so in dieser roten Erde nachts und Videodreh, das machst du wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
Nee, auch wie der Dreh war. Also es war schon mega cool. Es hat geregnet, dann hatten die noch so eine Nebelmaschine da, das im Hintergrund, also und dann in Slow-Mo das alles, das war richtig cool. Also es war echt sehr nice gemacht.
Also sind das deine Schattierungen, die man da durchs Bild huschen sieht?
Nicht nur meine, glaube ich. Jenske war auch da und Fredde auch noch.
Aber ich glaube, du hast doch diese Schussszene, glaube ich, in den Videos von dir.
Nee, ist Fredde. Ich habe die Brustannahme.
Ach, du hast die Brustannahme, okay.
Und Fredde schießt dann. Ist verdreht alles.
Ich wollte sagen, völlig realistisch.
Ja, klar.
So, also auf jeden Fall, ihr merkt, wir sind alle Fans. Das war jetzt unser kleiner Ausflug ins Thema Werbung. Werbung Ende. Das war's tatsächlich auch von uns. Vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ich würde noch einmal ein bisschen Cross-Promo machen wollen, denn wir hatten tatsächlich ja auch vom Wochenende zwei Olympiahelden hier, Laura Nolte und Alex Jung. Die haben wir erst am Sonntag veröffentlicht, die Folge. Also wenn ihr Zeit habt, hört euch die sehr gerne an. Beide leben ja im Ruhrgebiet. Laura kommt sogar gebürtig hierher. Und beide waren ja jetzt auch im Stadion am Samstag und hoffen natürlich, wie wir, dass die Olympischen Sommerspiele vielleicht dann tatsächlich irgendwann auch mal nach Dortmund und in diese Region kommen. Also hört da sehr gerne mal rein. Und ja, wenn ihr zu den Dingen, die wir gerade erörtert haben, was wissen wollt, welches Tor oder eure Meinung abgeben wollt, welches Tor war denn jetzt das Schönste, gerne eine Mail an podcast@bvb.de oder wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt. Ja, das war's von uns. Nochmal danke, dass du da warst und tschüss.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.